welche Bedeutung der Glaube für unser ganz normales Alltagsleben haben kann. Und heute habe ich den Eindruck, jetzt kommt wirklich so die härteste Nuss, ja, das heißeste Eisen überhaupt, so wie ich mir das persönlich vorstelle. Wenn es um das Thema Familie geht, finde ich es persönlich absolut anspruchsvoll und herausfordernd, über Familie zu reden, wenn ich genau weiß, meine Frau und zwei meiner Kinder sitzen mit dabei als Kritiker mit offenen Ohren. Was erzählt der jetzt? Und können wir das selber auch so sehen? Es hat durchaus seinen besonderen Reiz. Deswegen war es mir wichtig, dass Andrea und Jonas und Lukas die Predigt vorher schon am Freitag in der Mittagspause lesen konnten. Und sagen konnten, okay, das geht so nicht durch oder das muss gestrichen werden oder so, ja. Ich war dann ganz, ganz dankbar, als dann die Kinder sagten, ist okay, kannst du sagen, ja, gut, passt. Also von daher, was heute kommt, hat auf jeden Fall den Segen meiner Familie gekriegt. Den Benni haben wir nicht gefragt. Das wird er wahrscheinlich bereuen, vermute ich mal. Familie ist natürlich der Ort, wo man so ganz eng zusammenlebt, so richtig, richtig Alltag, so richtig ungeschminkt. Die wissen genau, wie ich so aussehe ohne Anzug. Also ich meine, wenn ich morgens im Schlafanzug in die Küche komme, so mit noch total verschlafenen Augen und verstrubbelt, wie man nur sein kann in meinem Alter, und den Zahnpastafleck vom Vorabend noch auf dem Schlafanzug hab und meinen Kaffee aufsetze. Die wissen das, ja, die kriegen das alles mit. Das ist nicht alltags-, also öffentlichkeitstauglich, was sich hier morgens in der Küche abspielt. Und die wissen auch, wie es bei mir aussieht, wenn ich meine Launen hab oder mich irgendwie überfordert sehe. Oder überarbeitet oder unausgeglichen, unzufrieden, ärgerlich oder enttäuscht oder einfach nur so in einem Wort, wenn ich mal wieder so richtig peinlich bin. Das gehört zur Familie dazu, ja. Und da jetzt so ganz offen darüber zu reden, finde ich tatsächlich herausfordernd. Aber ich komme mehr und mehr zu diesem Schluss. Wer mich so ungeschminkt morgens in der Küche aushalten kann, der muss mich wirklich mögen. Das finde ich das Entscheidende zu diesem Thema Familie. Und deswegen freue ich mich, dass wir uns heute auch in diesem Gottesdienst diesem Thema Familie stellen können. Und ich möchte diesem Gottesdienst Worte von Paulus zugrunde legen. Die hat er nicht jetzt im Kontext von Familie geschrieben. Das war jetzt nicht sein Ding. Es geht in diesem Zusammenhang von Epheser Kapitel 4 um Gemeindearbeit. Umso mehr für Familie. Wenn es für die Gemeinde schon so gilt, das Zusammenleben auf diese Grundlage aufgebaut ist, dann gilt das doch umso mehr für eine Familie. Und ich hoffe, ich wünsche mir, dass wir da doch manches entdecken können für unser ganz persönliches Zusammenleben in diesen eigenen vier Wänden. Ihr habt es bestimmt gemerkt oder werdet es noch feststellen, dass in unserem Impulsbuch Glaube am Montag und auch im Hauskreismagazin für diese nächste Woche ebenfalls Worte von Paulus aus dem Epheserbrief zugrunde gelegt worden sind. Und Martin Gundlach, der Chefredakteur des Bundesverlages der Zeitschrift Family, schreibt hier sehr, sehr grundlegende Aussagen dazu, hat gute Artikel geschrieben, die es wirklich lohnenswert machen, sich damit auseinanderzusetzen. Diese Verse von Paulus sind mir für heute sehr wichtig. Epheser Kapitel 4, 31 und 32. Sie können die gerne auch auf dem Infoblatt mitlesen oder hier vorne an der Leinwand. Paulus schreibt Folgendes. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Es ist gerade dieses enge Zusammenleben in einer Familie oder einer Ehe und diese ständig wechselnden Rollen, die ein Familienleben so durchaus kompliziert werden lassen. Da kann man nie sagen, in irgendeinem Zeitpunkt, jetzt habe ich den Dreh raus, jetzt weiß ich, wie Familie funktioniert. Jetzt bin ich so der richtige Partner, der richtige Vater oder ich habe es jetzt endlich verstanden, wie es geht. Sondern Familie ist ständig im Fluss. Es sind ständig wechselnde Rollen innerhalb eines Familienlebens. Permanent geht es immer wieder weiter und wir müssen uns neu finden und neu erklären und für sich verständlich machen, wie wir jetzt im Moment Familie sehen. Die Situationen verändern sich permanent bis zum Lebensende. Familie hört auch nicht einfach auf, wenn die Kinder ausgezogen sind, sondern Familie hat lebenslange Bedeutung. Was hat sich wohl Gott dabei gedacht? Habe ich mich gefragt. Wie kam denn Gott auf diese Idee einer Familie als Form der lebenslangen Zusammengehörigkeit von verschiedenen Menschen? Stellen Sie sich mal vor, irgendwann so zwischen der Erschaffung der Erde, 1. bis 5. Schöpfungstag, und der Erschaffung der Menschen am 6. Schöpfungstag, da stellt Gott seine Idee von Familie mal seinen Engeln vor. Er hat so eine himmlische Betriebsversammlung einberufen und erklärt nun mal so seine Idee vom menschlichen Zusammenleben in diesem Familienverbund, diesen himmlischen Boten. Ich kann mir das so folgendermaßen vorstellen, dass er sie begrüßt, liebe himmlische Boten. Herzlich willkommen zu unserer Betriebsversammlung im Himmel. Ich möchte euch mal folgende Idee vortragen. Ihr wisst ja, dass ich vorhabe, zwei Menschen zu erschaffen. Nach meinem Bild. Das habe ich euch ja schon erklärt. Aber jetzt habe ich mir noch mehr Gedanken darüber gemacht. Ich habe mir überlegt, dass es gut wäre, wenn es nicht bei diesen beiden Menschen bleibt, sondern es immer mehr Menschen werden. Und ich habe mir überlegt, wie das gelingen könnte. Ich weiß, es ist riskant, aber so könnte es gehen. Ich habe die Idee, dass die Menschen zukünftig nicht mehr als Erwachsene auf die Welt kommen. Sondern ich möchte, dass die Menschen ganz klein und nackt beginnen. So quasi als Miniaturmenschen, so als Matchbox-Ausgabe. Sagen wir einfach mal Baby dazu. Diese Baby-Version soll, so habe ich mir das überlegt, diese Baby-Version soll im Bauch der Frau wachsen. Da halte ich die Infrastruktur für besser geeignet als im männlichen Gegenüber. Wie das Baby jetzt in den Bauch der Frau hineinkommt, das braucht euch als Engel jetzt nicht weiter zu interessieren. Ich habe mir aber was Nettes ausgedacht. Nur nach ungefähr 9 Monaten soll das Kleine dann geboren werden. Und das wird für manche Mutter solche Schmerzen bedeuten, dass sogar die Väter davon ohnmächtig werden. Aber wenn Sie das Kleine jetzt mal in Händen halten, dann sind Sie immer sehr glücklich. Es ist jedes Mal neu das schönste Baby der Welt. Sie sind glücklich am ersten Tag, bis dann die erste Nacht kommt und das Kleine Hunger hat und gewindelt werden muss. Und der ganze Tagesablauf für jetzt und für alle Ewigkeit durcheinander gerät und nichts mehr so ist, wie es vorher war. Nun, das Kleine wächst und gedeiht und lernt seine ersten Wörter in der Regel. Nein! Meins! Dann zieht es an Tischdecken und wirft mit teuren Gegenständen. Und die Eltern werden sehr viel Geld investieren in Spielzeug, durch das sich das Kind auch intellektuell immer weiterentwickeln kann. Gameboy für die Feinmotorik. Und Need for Speed für die Vorbereitung zur Führerscheinprüfung. Alles nur zum Wohl der Kinder. Und es wird in diesen Familien ziemlich anstrengend zugehen. Die werden viele Konflikte haben, weil ich diesen Kindern die Eigenschaft mitgeben möchte, dass sie den Eltern alles nachmachen. Aber das merken die Eltern erst, wenn sie Großeltern geworden sind. Ja, und bevor es soweit ist, da habe ich mit den Menschenjungen noch was Besonderes vor. Ich nenne das mal, nur so mal als Arbeitstitel, Pubertät. Da werden bei diesen nicht mehr Babys, bei diesen neunmal Klugs, so ganz verschiedene abenteuerliche Dinge passieren. Ich gebe denen so Hormone, so wie so kleine Ameisen. Und die stellen alles auf den Kopf. Die werden einen neuen Körper haben, neue Gedanken haben, neue Gefühle haben. Alles ist auf einmal völlig anders. Und die Eltern werden vor allem keine Ahnung haben, was das Ganze jetzt soll. Nun, die Kinder wissen das. Die Eltern sind schwierig geworden und peinlich. Aber die fragt man ja nicht. Auf keinen Fall wollen diese Kinder so werden wie sie. Aber schließlich wird dann doch alles gut. Die Kleinen sind groß geworden und führen ihr eigenes Leben. Und die Eltern sind alt geworden und tragen nun irgendwann mal selber Windeln und werden von denen gefüttert, die sie vor Jahren gefüttert haben. Das, liebe himmlische Boten, ist mein Traum von Familie. Na, ihr lieben Engel, was denkt ihr über meine Idee? Die Boten Gottes schauen jetzt betreten zu Boden und keiner will den Anfang machen. Vereinzelt hört man sie tuscheln. Sag du es ihm. Du hast was gut. Bis denn schließlich ein sehr erfahrener Engel mit der Sprache herausrückt. Herr, wir wissen, dass du üblicherweise keine Fehler machst. Aber meinst du, diese Idee ist so gut? Meinst du, dass die Menschen dabei mitmachen werden? Warum sollen die Menschen sowas wollen? Familie. Und Gott antwortet, weil sie darin meiner Liebe begegnen werden. In ihrer Familie kann ich ihnen am besten verdeutlichen, wie tief ich mit meinem Sohn und wie tief ich mit ihnen verbunden bin. Und vielleicht entsteht so in ihnen diese Sehnsucht, dass sie meine Kinder werden wollen, weil ich ihr liebender Vater bin. So ähnlich kann ich mir das vorstellen, diese himmlische Betriebsversammlung. Es gibt nicht viele Handschriften, die das so wiedergeben. Aber auf den ersten Blick muss ich sagen, Familie ist wirklich, wirklich eine riesige Herausforderung. Wohl eine der größten Herausforderungen menschlichen Lebens überhaupt. Aber kein Fehler Gottes, sondern ein genialer Plan. Es gibt wohl kaum eine menschliche Lebenssituation, in der abgrundtiefe Verzweiflung und Traurigkeit und dann wieder überschäumende Freude, Glück und Geborgenheit so eng beieinander liegen können wie in einer Familie. Nun, Paulus bringt in diesem Vers oder in diesen beiden Versen, die ich Ihnen gelesen habe aus Epheser 4, solche Worte hinein wie Bitterkeit oder Wut, Ärger, harte Worte, üble Nachrede oder Bosheit beschreibt er hier. Und das ist tatsächlich auch in Familien zu erleben, wie es auch in Gemeinden zu erleben ist, die Paulus ja mehr im Fokus hatte. Er weiß genau, es gibt diese zerstörerischen Verhaltensweisen, diese Gefühle, die vieles kaputt machen können, sowohl in der Gemeinde als auch in der Familie. Und ich freue mich, dass Paulus das so offen beim Namen nennt. Es ist nicht der Himmel auf Erden, weder Gemeinde noch Familie. Es ist Alltag, es ist Montag. Das gibt es auch bei Christen. Obwohl Jesus der Herr unseres Lebens ist. Und keiner von uns bildet da eine Ausnahme. Und ich genauso wenig. Wir brauchen uns da auch überhaupt nichts vormachen. Wir brauchen auch gar nicht so tun, als ob das so wäre, dass bei uns alles Glück der Welt in unserer Familie gelandet sei. Das ist nicht so. Wir brauchen da auch nicht zu schauspielern und meinen, Hauptsache mit einem frommen Lächeln in die Gottesdienste reingekommen, dann merken alle, wir haben uns lieb. Und daheim holen wir wieder die Kalaschnikow raus und schießen uns die bösen Worte um die Ohren. Nein. Wir können ehrlich sein und wie Paulus auch negative Dinge beim Namen nennen. Ehrlich sein kann man nach vorne kommen zur Praystation nach diesem Gottesdienst, auch als Ehepaar. Und ganz ehrlich sagen, bitte bete dafür. Bei uns ist in der Beziehung Gift. Da fällt kein Zacken aus der Krone. Aus welcher Krone überhaupt? Da kann man ehrlich sagen, in unserer Familie, da haben diese bösen Worte überhand genommen. Die überschwemmen unsere Familienatmosphäre. Da kann man ehrlich sagen, unsere alten Eltern sind bitter geworden. Die brechen den Kontakt ab, weil sie sich nicht mehr hineindenken können. Da können Kinder nach vorne kommen in der Playstation und sagen, ich halte es nicht mehr aus. Oder da können Senioren nach vorne kommen zur Playstation und sagen, ich komme mit den Kindern nicht mehr klar. Ich fühle mich da irgendwie abgestempelt von denen. Weggesteckt. Da können Alleinstehende nach vorne kommen und sagen, ich pack das nicht. Wir können ehrlich sein. Auch über negative Erscheinungen, die zum Familienleben im weitesten Sinne dazugehört. Mir gefällt es sehr gut, dass Paulus hier diese Formulierung verwendet, befreit euch. Wörtlich heißt es sogar, diese negativen Dinge wie Bosheit und Ärger und dieses negative Gerede soll weggenommen sein. Da kommt aktiv und passiv als Form, grammatische Form zusammen. Einerseits brauchen wir jemand, der uns als Familie helfen kann, von außen kommt und uns aus der Sackgasse rausholen kann. Andererseits ist es auch unser eigener Beitrag, dass es zu dieser Befreiung kommt, von der Paulus hier spricht. Und alles beginnt mit der Offenheit, dass unser Familienleben, dass in unser Familienleben eine Veränderung einziehen kann, dass wir die Richtung ändern. Der Glaube an Jesus soll sich nicht nur in einem frommen Sonntagslächeln zeigen, sondern gerade im Alltag, in diesem engsten Umfeld in unserem Zuhause, da wo wir sind. Glaube am Montag umschließt auch unsere Ehen, auch unsere Familien. Und wie gesagt, Familie hört niemals auf, auch wenn ich als alter Senior jetzt allein daheim wäre. Ich gehöre immer noch zu einer Familie dazu. Paulus zeigt den Christen, wenn sie die Richtung ändern, eine andere Form auf, miteinander in göttlicher Weise begegnen zu können. Er schreibt hier von Freundlichkeit, ich lese die Worte nochmal vor, stattdessen seid freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Da kommt auf einmal ein konstruktiver Wesenszug in das Familienleben hinein. Freundlichkeit und Mitgefühl. Da ist es doch für alle gut, so leben zu können, in einer freundlichen und herzlichen, mitfühlenden Familienatmosphäre, wo es auf einmal nicht mehr darum geht, sich durchzusetzen, seine Position und seine Macht zu behaupten, sondern aufeinander zuzugehen, einander in Liebe zu begegnen. Mitgefühl zu zeigen. Ich möchte da mal einfach mal ein paar Punkte nennen, wie wir das in unserer Familie versucht haben und versuchen gegenwärtig zu verwirklichen. Und das sind meistens nur Kleinigkeiten. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es im Familienleben, im Alltag, also im Glauben am Montag, ja generell meistens um Kleinigkeiten geht. Und die türmen sich irgendwie mal so auf, dass sie positives oder negatives Leben kennzeichnen. Kleinigkeiten, die für manche vielleicht viel zu wenig sind, viel zu gering angesetzt und für andere vielleicht viel zu primitiv. Es ist okay so, ja. Es sind nur Erfahrungen, die ich hier weitergeben möchte, hinter denen wir als Familie stehen können. Und vielleicht ist da für den einen oder anderen auch eine praktische Anregung für einen eigenen Familienalltag dabei. Der erste Aspekt, der mir sehr wichtig ist hier, ist der Umgang mit unseren eigenen Eltern. Wie kann ich von den Kindern erwarten, dass sie mir gegenüber respektvoll begegnen, wenn ich meine Eltern am Telefon runterlaufen lasse? Mit meiner Mutter telefoniere ich durchschnittlich so jeden zweiten Tag. Und das kriegen meine Kinder mit. Wir sind manchmal nebendran und hören zu, wie ich mit meiner Mutter umgehe. Wie ich über sie rede, mit ihr rede. Das Gebot, Vater und Mutter zu ehren, ist für unsere Kinder schlicht unglaubwürdig, wenn wir es unseren alten Eltern gegenüber nicht selber vorleben. Wir müssen nicht in allen Punkten mit unseren Eltern einverstanden sein, aber dennoch gebührt ihnen Würde, Respekt, Hochachtung. Und das ist ein wesentlicher Punkt in unserem Leben. Der zweite, beim Abschied die Kinder Gott anvertrauen. Es ist für unsere Söhne bis heute noch ein Abschiedsritual, wenn sie morgens das Haus verlassen, dass wir sie mit einem Gebet segnen. Das ist keine magische Handlung, dass die jetzt vor irgendwelchen Unfällen oder schlechten Noten bewahrt bleiben oder ihnen Schutz verleiht. Das ist nicht die Absicht. Es hilft uns, sie bewusst loszulassen morgens und sie in die Hände Gottes zu legen. Ganz bewusst, sie sind eh drin, aber das hilft uns zu vergegenwärtigen, auch in der Schule, auch an der Bushaltestelle oder im Bus, sie gehören Gott. Und das hilft den Kindern wiederum, dass sie konkret lernen, mit Gottes Einfluss in ihrem Alltag rechnen zu können. Der dritte Punkt ist offene Ohren bei der Rückkehr. Wenn sie zurückkehren von der Schule, ist es uns wichtig, dass wir versuchen, dass irgendjemand von uns beiden daheim ist. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, sie mit Schlüsseln in die Schule zu schicken. Es sollte jemand da sein, weil das ist für sie der entscheidende Punkt, um erzählen zu können, was sie da in der Schule erlebt haben oder mit Klassenkameraden. Wir möchten hier Mitgefühl zeigen, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen oder wenn sie Rückschläge wegstecken müssen. Und wir möchten auch an dieser Stelle unsere Freude zum Ausdruck bringen bei Erfolgen. Sie sollen merken, dass uns als Eltern auch ihr Alltag wichtig ist. Sie sind volle 100% Familienmitglieder. Und da geht es nicht nur lang um meinen Alltag. Die Kinder haben genauso einen Alltag. Deswegen möchten wir zuhören. Das nächste, wir setzen uns für ihre Hobbys ein. Das ist für uns ein Beitrag zur freundlichen Familienatmosphäre. Dass sie merken, wir kommen als Person mit eigenen Vorstellungen, mit eigenen Ideen, mit unseren Begabungen darin vor und möchten das in Hobbys zum Ausdruck bringen. Es ist für uns sicher immer wieder ein Kraftakt, zum Beispiel Fahrdienste zu übernehmen und sie manchmal noch abzuholen und was weiß ich. Aber es gehört dazu, dass sie merken, wir sind ein Teil, ein vollwertiger Teil dieser Familie. Natürlich interessieren uns auch die Ergebnisse vom Tischtennis und der Tabellenstand, wobei das gerade jetzt nicht so unbedingt schwierig zu merken ist. Wir wollen wissen, welche gegnerische Mannschaft ihnen gerade versucht, den letzten Platz streitig zu machen. Ja, und wir leiden mit, wenn es dann doch ein 4:9 gegen Endingen war. Und wir freuen uns mit, wenn Friedlingen heute Nachmittag weggeputzt wird mit 5:0. Das ist nur ein Hobby, aber Familienatmosphäre, Mitgefühl, Freundlichkeit. Das fünfte, wir möchten sie unterstützen und Verständnis zeigen in ihrem christlichen Umfeld. Das ist für Andrea und für mich von zentraler Bedeutung, dass sie in jedem Alter Freunde finden können, die ebenfalls mit Jesus leben möchten, die ebenfalls mit Gott unterwegs sind. Als sie klein waren, gerade auf der Welt waren, hat Andrea eine Krabbelgruppe angefangen, um den Kindern dort schon im ersten Lebensjahr die Gelegenheit zu geben, mit anderen Krabblern in engeren Kontakt zu treten. Diese Freundschaften haben nicht gehalten. Ja. Aber es ist uns wichtig, dass wir eine Jugendarbeit haben, wo die Kinder wiederum auf Gleichgesinnte stoßen können und sich miteinander entwickeln können. Denn wir wissen genau, irgendwann haben die Freunde mehr Einfluss auf ihr Leben, auf ihre Werteentwicklung, auf ihr geistliches Leben, als wir als Eltern. Und da möchten wir ihnen solche Leute an die Hand geben. Gemeindegruppen, Connection ist für uns kein Luxus. Das ist für uns elementares Grundbedürfnis der Kinder, unserer Söhne. Dass wir schon lange dafür beten, dass sie gläubige Partner finden, das möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen. Solange hier im Gottesdienst auch Mädchen dabei sind, die sich vielleicht angesprochen fühlen könnten. Oder sich manche Mütter Hoffnung auf Schwiegersöhne machen könnten. Unterhalten wir uns dann mal so in einer kleinen Männerrunde, wie viel Kamele jemand bieten möchte. Aber gut. Warum lachen die jetzt? Ich habe keine Namen genannt. Das ist gut. Nein. Es ist, wenn es um das Thema Glauben geht, grundlegend wichtig, dass wir selber auch in Glaubensfragen mit gutem Beispiel vorangehen. Ob das das persönliche Bibellesen anbelangt. Meine Kinder kriegen genau mit, welcher Kalenderzettel mit der christlichen Andacht oben drauf hängt. Und die sehen, dass da heute noch der Samstag drauf hängt. Das war gestern. Oder wenn es um das Gebetsleben geht. Gottesdienstbesuche, Kleingruppen, Freundschaften. Wenn wir selber kein Vorbild sind, dann laufen alle Appelle oder guten Wünsche völlig ins Leere. Der sechste, Konsequenz und Berechenbarkeit. Wir legen als Eltern großen Wert darauf, dass diese Freundlichkeit und das Mitgefühl in der Familie immer auch von Konsequenz flankiert ist. Wir sind als Eltern dafür verantwortlich, dass die Kinder lernen, falsches Verhalten zu verstehen und dann auch zu meiden. Und das kann nur geschehen, wenn das zu klaren Konsequenzen führt. Diese Konsequenzen werden nicht nur angekündigt, sondern die werden auch durchgezogen. Und das ist manchmal sehr, sehr schwierig. Wir waren einmal bei McDonald's und ich konnte das nicht essen, nicht genießen, weil einer fehlen musste. Ich sage nicht, wer. Das werden die nie verraten. Das braucht ihr überhaupt nicht fragen. Ja? Nein. Das war für mich eine härtere Konsequenz. Aber Konsequenz flankiert Mitgefühl und Freundlichkeit. Dadurch gewinnen Heranwachsende an Sicherheit in der Familie. Wir sind berechenbar, Andrea und ich. Wenn wir Konsequenzen androhen, wissen die Kinder, das ziehen die durch. So können wir bis heute, die haben keine Chance, unsere Kinder, die können uns niemals gegeneinander ausspielen. Und das brauchen sie, dieses Gefühl, um gesund und selbstbewusst sich entwickeln zu können. Der letzte Punkt. Wir könnten noch unendlich weitermachen, aber ihr trinkt ins Abendmahl, was ich auch verstehe. Starthilfe im Glauben. Bis zu dem Alter, in dem die Beziehung zu Jesus von den Kindern selber aktiv in die Verantwortung genommen wird, haben wir ihnen Starthilfe zu geben. Das hat bei uns so ausgesehen, dass wir den Tagesabschluss entsprechend mit ihnen gestaltet haben. Wir haben über viele, viele Jahre hinweg auf ihren Betten gesessen und haben ihnen aus der Kinderbibel vorgelesen, was sie verstehen konnten. Und wir haben noch viel länger sogar gemeinsam mit ihnen gebetet für den zurückliegenden Tag und für die anstehende Nacht. Es ist natürlich keine Gesetzmäßigkeit, dass die Kinder daraufhin auch den Glauben der Eltern übernehmen und für sich selber weiterpflegen. Marc hat es vorher sehr anschaulich gesagt, es ist nicht wegen uns, sondern in manchen Stellen sogar trotz unseres Vorbildes, und das ist wirklich so. Wir haben unseren Söhnen viel Anlass gegeben, dass sie hätten sagen können, das will ich zukünftig nicht so. Und haben uns sehr daneben benommen, ihnen gegenüber. Es ist immer Gottes Gnade, wenn Kinder diesen Glauben übernehmen wollen. Aber wir möchten alles tun, was wir können, ihnen Starthilfe zu geben, dass der Motor eine gute Chance hat anzuspringen und dann selber läuft. Mit Motor meine ich jetzt diese Beziehung zu Jesus. Wir haben viel zu oft festgestellt, dass wir uns unseren Kindern gegenüber falsch verhalten haben. Das soll mein letzter Punkt für jetzt sein. Vergebung leben. Wir haben unsere Kinder zu oft ungerecht und ohne Mitgefühl behandelt. Wir waren manchmal zu streng und ein anderes Mal haben wir ihnen zu viel durchgehen lassen. Und das haben wir oft erst im Rückblick gemerkt. Und das tut uns sehr leid. Und das ist für unsere Familie eine große Entlastung, dass keiner dem anderen diese Fehler bis zum Lebensende nachträgt. Auch als Eltern brauchen wir die Vergebung unserer Kinder. So wie sie sich sicher sein müssen, dass wir ihnen auch vergeben und uns ihnen gegenüber nicht verschließen. Egal wie der Bock jetzt ausgesehen hat, den sie abgeschossen haben. Miteinander und jeder für sich lebt in unserer Familie aus der Vergebung heraus. Das ist unsere Grundlage. Die Vergebung, die wir alle allein bei Jesus finden können, dort können wir auch unsere Fehler abladen, unser Versagen offen aussprechen. So hat es Paulus den Ephesern aufgeschrieben: Vergebt einander, so wie ihr bei Christus Vergebung findet. Das macht die Familienatmosphäre im Kern aus. Unsere Familie ist lange nicht perfekt. Und jeder einzelne von uns fünf, allein in unserer jetzigen Familie, auch in unserer Herkunftsfamilie, jeder einzelne von uns musste schon über seinen Schatten springen, um die versöhnende Hand wieder zu ergreifen oder zu reichen. Und vermutlich machen wir auch weiterhin viele Fehler. Aber ich möchte trotzdem, wenn ich an meine Familie denke, mit niemandem tauschen. Denn hier begegne ich Gottes Liebe. Bei allem Versagen, das allein schon mir selber immer wieder unterläuft, begegne ich hier an diesem Platz der Liebe Gottes. Und ich bin ihm dankbar, dass er diese Idee von Familie den Bedenken der Engeln zum Trotz durchgesetzt hat. Und diese Erfahrung wünsche ich jedem Einzelnen von euch, ganz gleich in welcher familiären Situation ihr euch befindet. Ob es als Urgroßeltern, Großeltern, Eltern, als Kinder, als alleinstehende Kinder, als kinderlose Paare, aussieht völlig unterschiedlich. Aber dass ihr an diesem Platz der Liebe Gottes begegnen könnt und merkt, wie gut es ist, aus der Vergebung heraus leben zu können. Ich möchte beten, dann singen wir ein Lied und dann feiern wir das Abendmahl miteinander. Jesus, vielen Dank dafür, dass wir in unseren familiären Situationen dir begegnen können, deine Handschrift erkennen können und immer wieder an dieses selbe Grundprinzip deiner Gnade kommen und darauf gestoßen werden. Ohne deine Gnade wäre Familie nicht möglich. Genauso wenig wie Gemeinde möglich wäre. Genauso wenig wie Leben möglich wäre. Vielen Dank dafür, dass du unsere Schuld vergibst, wenn wir sie offen vor dich bringen. Dass du uns von unseren Verfehlungen, von unserem Versagen reinigst, wenn wir es bekennen vor dir, aussprechen, uns dazu stellen. So hilf du uns miteinander in den Familien, Herkunftsfamilien oder gegenwärtigen Familien, in unserer Gemeinde, an dem Platz, an den du uns gestellt hast, aus der Vergebung und Gnade heraus unser Leben zu gestalten. Lass keinen Bereich unseres Lebens deinem Einfluss, deinem Zugriff entzogen sein, sondern wir möchten darin deiner Liebe begegnen und dein Erbarmen wiederfinden. Amen.